Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Um den Neustart bei der Suche nach einem Atommüllendlager bahnt sich Streit an. Das wurde heute im Bundestag deutlich bei der ersten Lesung des Gesetzes, auf das sich Bund und Länder im Grundsatz verständigt hatten. Vorgesehen ist, dass Experten Kriterien erarbeiten, nach denen in ein paar Jahren bundesweit Standorte ausgewählt und erkundet werden könnten. Ungeklärt sind Detailfragen, etwa wo bis zu einer endgültigen Lösung Atommüll zwischengelagert werden soll.
Ein letzter Blick ins Manuskript. Für Peter Altmaier ist heute ein historischer Tag. Nach 30-jährigem Streit um Gorleben, gemeinsamer Neubeginn der Endlagersuche, das sei der Kern des Gesetzes und doch nur ein Anfang.
Wir haben das Endlager noch nicht, wir suchen es erst. Aber es ist ein Paradigmenwechsel, weil es bisher in vielen Fällen darum ging, ein Endlager zu verhindern. Jetzt geht es darum, ein Endlager zu finden. Damit haben sich die Voraussetzungen grundlegend geändert.
Konsens ist das vielbeschworene Wort der Debatte. Ein wackeliger Konsens. Niedersachsen will erst zustimmen, wenn weitere Zwischenlagerung von Castor-Behältern in Gorleben ausgeschlossen wird.
Es ist Aufgabe des Bundesumweltministers, ein verbindliches Konzept für die weitere Zwischenlagerung auf den Tisch zu legen. Sie, Herr Minister Altmaier, müssen für eine Verständigung mit den Energieversorgern sorgen. Und davon sind wir zur Stunde noch weit entfernt.
Noch hält die Atomwirtschaft an Gorleben fest, will keine neue Endlagersuche finanzieren. Ein Grund mehr für die Grünen, weitere Klärung zu fordern, ehe sie der weißen Landkarte einer neuen Suche zustimmen.
Eine weiße Landkarte kennt weder schwarze Löcher noch Vorfestlegungen. Und diese Vorfestlegungen müssen, ich betone, rechtssicher beendet werden, wenn dieses Gesetz dann diesen Deutschen Bundestag verlassen und im Bundesrat passieren soll.
Peter Altmaier setzt auf weitere Konsensgespräche mit Wirtschaft und Bundesländern. Soll das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden, bleibt ihm nicht mehr viel Zeit.
Eine Bilanz der jetzt einjährigen Amtszeit von Umweltminister Altmaier finden Sie auf tagesschau.de. Beschlossen hat der Bundestag heute neue Regeln für Banken als Konsequenz der weltweiten Finanzkrise. Unter anderem wird den Instituten auferlegt, für den Krisenfall selbst Sanierungspläne zu erarbeiten. Bank- und Versicherungsvorständen drohen Haftstrafen, wenn sie gegen Pflichten im Risikomanagement verstoßen. Kern des Gesetzes allerdings ist die Trennung von klassischem Bankgeschäft und riskantem Handel bei den Großen der Branche.
Ein parlamentarischer Staatssekretär vertrat heute den Finanzminister. Der ahnte wohl, dass sein Gesetz glatt durchkommen würde. In den Regierungsparteien jedenfalls hält man den Vorwurf der Opposition, die Bankentrennung gehe nicht weit genug, für leicht hysterisch.
Investmentbanking findet sogar in Sparkassen statt. Ja? Und dann können Sie doch einfach mal erklären, was das bedeutet, wenn Sie das komplett trennen.
Und viele solche Geschäfte, sekundiert die FDP, sicherten sogar Unternehmen finanziell ab.
Das, was Sie so lapidar und auch wahrheitswidrig als überflüssig toxisches Geschäft bezeichnen, dient in Wahrheit der Industriefinanzierung in Deutschland und sichert unzählig viele Arbeitsplätze.
Das Gesetz trennt das Kundengeschäft rechtlich und organisatorisch vom Eigenhandel, also von den Geschäften, die Banken auf eigene Rechnung betreiben, mit Wertpapieren zum Beispiel. Das gilt aber nur, wenn solche Aktivitäten mehr als 20% der Bilanzsumme ausmachen oder mehr als 100 Milliarden Euro. Augenwischerei, meint die Opposition, diese Schwelle liege zu hoch und erfasse nur einen Bruchteil der Risikogeschäfte, Großbanken eingeschlossen.
Das ist viel zu eng und eine Bank wie zum Beispiel die pleitegegangene IKB wäre davon kaum betroffen gewesen.
Mit diesem Gesetz sind vor allem zwei zufrieden. Auf der einen Seite die Großbanken, denn es wird sich nichts ändern. Und auf der anderen Seite die Bundesregierung, weil sie so tun kann, als würde sie handeln, aber in Wirklichkeit nichts tut.
Mit den Stimmen der Regierungsparteien wurde das Gesetz verabschiedet. Die Banken haben nun bis 2016 Zeit, ihre riskanten Geschäfte auszugliedern.
Der Syrien-Konflikt stand heute im Mittelpunkt der Gespräche von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon in Russland. Mit Präsident Putin und Außenminister Lavrov sprach Ban über den Vorschlag einer internationalen Syrien-Konferenz. Russland und die USA wollen damit die Bürgerkriegsparteien an den Verhandlungstisch bringen. Zugleich steht Russland wegen Waffenlieferungen an die syrische Regierung in der Kritik.
Nette Gesten, nette Floskeln. Vielmehr erfuhr die Öffentlichkeit nicht vom Treffen des UN-Generalsekretärs beim russischen Präsidenten. Zu heikel vielleicht die Situation vor der geplanten Syrien-Konferenz. Es gibt die große Erwartungshaltung, dass dieses Treffen so schnell wie möglich stattfindet. Auch der russische Außenminister drängte auf einen baldigen Konferenzbeginn, machte dann aber sehr schnell deutlich, wo die Probleme liegen. Entscheidend ist doch herauszubekommen, wer überhaupt von der syrischen Seite teilnimmt. Ohne das wird überhaupt nichts passieren. Auch Iran und Saudi-Arabien müssen bei der Konferenz dabei sein, so die Forderung aus Moskau. Ein weiterer möglicher Stolperstein. Für noch mehr Skepsis aber sorgte heute ein Bericht der New York Times. Demnach hat Moskau der Assad-Regierung erst vor kurzem verbesserte Antischiffsraketen vom Typ Yachant geliefert, die so US-Militärs jeden Versuch einer Seeblockade oder Flugverbotszone zunichte machen könnte. Es wäre nach der angekündigten Lieferung russischer S-300 Boden-Luftraketen die zweite Aufrüstung des Regimes in Damaskus mit schweren Waffen. Das verletzt aber doch weder die Kräftebalance in dieser Region, so Lavrov, noch schafft es eine Überlegenheit der syrischen Truppen im Kampf gegen die Opposition. Die Waffenlieferungen sind aber, fürchten Beobachter, so wie die demonstrative Verstärkung der russischen Kriegsflotte im Mittelmeer in dieser Woche, Signale an Assad, dass Moskau ihn nicht fallen lässt.
Der Bürgerkrieg in Syrien war auch eines der Hauptthemen beim Besuch von Bundesaußenminister Westerwelle in Israel. Bei einem Treffen mit Premierminister Netanyahu versicherte Westerwelle, Deutschland stehe an der Seite Israels. Die Regierung in Jerusalem befürchtet, dass die russischen Waffenlieferungen an Syrien die Lage weiter verschärfen. In den vergangenen Wochen hatte Israel mehrfach Ziele in Syrien bombardiert.
Der Empfang durch Präsident Peres ist herzlich. Bereits zum 9. Mal in seiner Amtszeit ist der deutsche Außenminister in Israel. Und die Zeiten sind schwierig. Die Umwälzungen in der Region, der Bürgerkrieg in Syrien und die mögliche Bedrohung durch den Iran.
Das alles sind Herausforderungen auch für Israels Sicherheit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch Signale der Solidarität an Israel geben.
Und Westerwelle gibt diese Signale. Premierminister Netanyahu lässt beim Treffen aber keine Zweifel, dass Israel auf jede Bedrohung reagieren wird. Ich werde alles machen, um die Sicherheit der israelischen Bürger zu gewährleisten, jetzt und in Zukunft. Aber es gibt auch einen Hoffnungsschimmer. Offenbar wollen die USA den Friedensprozess mit den Palästinensern wieder ankurbeln. Tzipi Livni ist im israelischen Kabinett mitverantwortlich für die Friedensverhandlungen. Mit der Justizministerin diskutiert Westerwelle die US-Initiative. Beide hoffen auf einen Neustart.
Es ist unbedingt notwendig, diese Initiative zu unterstützen. Vielleicht öffnet sich dadurch ein Fenster der Gelegenheit, das wir nutzen wollen.
Guido Westerwelle sichert volle deutsche Unterstützung zu. Er lässt aber offen, wie diese Hilfe konkret aussehen soll.
Nächste Woche wird der US-Außenminister John Kerry in der Region erwartet. Offenbar will er beide Konfliktparteien wieder an den Verhandlungstisch bringen. Für Juni soll dann eine internationale Konferenz geplant sein. In der Vergangenheit sind solche Pläne aber immer an den Vorbedingungen der Israelis und der Palästinenser gescheitert.
In Frankreich kann das Gesetz zur Homo-Ehe endgültig in Kraft treten. Der Verfassungsrat hat es heute abgesegnet. Die konservative Opposition hatte den Rat angerufen, nachdem das Parlament die Reform bereits im April verabschiedet hatte. Das Gesetz sieht auch ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare vor. Auf der ersten Konferenz zur Gleichstellung von Homosexuellen in Den Haag haben die Teilnehmer mehr Rechte für Schwule, Lesben und Transgender gefordert. In einer Umfrage hatten Zehntausende über Diskriminierung wegen ihrer sexuellen Orientierung geklagt.
Stopp die homosexuelle Propaganda steht auf ihrem Plakat. Orthodoxe Christen verhindern eine genehmigte Homosexuellenparade in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Und das am Internationalen Tag gegen Homophobie. Auch gegen solche Zustände will Michiel van Akerer ein Zeichen setzen, mitten in Brüssel. Noch immer droht Homosexuellen in vielen Ländern Gefängnis oder sogar die Todesstrafe. In seiner Heimat habe sich schon viel getan, sagt Michiel van Akerer, aber Sogar hier in Belgien, wenn ich manchmal Hand in Hand über die Straße gehe, dann werden wir beleidigt. Und ich habe auch Freunde, die körperlich angegriffen wurden, nur weil sie schwul sind. Handfeste Zahlen zur Situation in Europa waren heute in Den Haag zu hören. Ergebnisse einer Online-Umfrage. 93.000 haben sich beteiligt. Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender, also Menschen, die das Gefühl haben, mit dem falschen Geschlecht zur Welt gekommen zu sein. Ein Viertel gab an, in den vergangenen 5 Jahren wegen der sexuellen Orientierung angegriffen oder mit Gewalt bedroht worden zu sein. In Deutschland 22%. Ich möchte es ganz klar sagen, so die zuständige EU-Justizkommissarin Reding. Homophobie und Transphobie sind Verletzungen der Menschenwürde. Solche Einstellungen sind nicht vereinbar mit den Werten und Prinzipien, auf die die Europäische Union gegründet ist. Angst, Isolation und Diskriminierung seien ein alltägliches Phänomen, so die Umfrage. Auch dagegen kämpft Michiel van Akere mit seiner Aktion. Insgesamt 48 Stunden will er im Käfig bleiben.
In Bayern haben Finanzermittler das Haus des früheren CSU-Fraktionschefs Schmidt durchsucht. Schmidt sagte dem Bayerischen Rundfunk, er habe den Beamten geforderte Unterlagen zur Verfügung gestellt. Es geht um den Vorwurf, der Politiker habe seine Frau als Scheinselbstständige beschäftigt. Schmidt war im April von seinem Fraktionsamt zurückgetreten. Zuvor war bekannt geworden, dass er seine Frau jahrelang für Büroarbeiten aus Steuergeldern bezahlt hatte. Der Bundestag hat die Reform der Flensburger Verkehrssünderdatei verabschiedet. Sie sieht vor, dass ausschließlich für schwere Delikte Punkte verteilt werden, nach einem neu gegliederten System. Bislang wurde der Führerschein bei 18 Punkten entzogen. In Zukunft soll das schon bei 8 Punkten der Fall sein. Das Überfahren einer roten Ampel wird statt mit 3 nur noch mit 2 Punkten geahndet. Für eine Fahrt mit 0,8 Promille gibt es nicht mehr 4, sondern ebenfalls 2 Punkte. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Die Opposition bezeichnete die Neuregelung als unzureichend. Die letzten Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö laufen auf Hochtouren. 26 Nationen schicken ihre Künstler morgen Abend auf die Bühne. Der ESC gilt mit geschätzt 125 Millionen Fernsehzuschauern als einer der populärsten Musikwettbewerbe der Welt.
Es ist die letzte öffentliche Probe vor dem großen Finale morgen Abend. Nathalie Horla und Cascada treten für Deutschland an. Sie feilen jetzt nur noch an Kleinigkeiten ihrer Show, genau wie die 25 Konkurrenten. Mit den Proben steigt die Anspannung bei den Künstlern, einen Tag vor dem Eurovision Song Contest 2013. Wir werden heute Abend ja noch weiter proben, antwortet die Sängerin auf die Frage eines englischen Journalisten. Danach will ich nur noch einen Tee trinken für meine Stimme und ins Bett und ich hoffe, dass ich morgen dann nicht allzu aufgeregt bin. Sie wird weiterhin als Favoritin auf den Sieg gehandelt. Emilie de Forest aus Dänemark. Only Teardrops heißt das Lied, mit dem sie an den Start geht. Eingängiger Ethnopop. Made in Skandinavien. Und wie immer wird Peter Urban den Eurovision Song Contest für die ARD moderieren. Für ihn gibt es allerdings eine ganze Reihe Songs, die am Ende vorne landen könnten.
Ob Amelie de Forest gewinnt, ich weiß es wirklich nicht genau. Aber es gibt auch andere gute Songs aus Schweden oder vielleicht aus Norwegen. Da gibt es große Konkurrenz oder eine starke Ballade aus Island oder aus Russland.
In Malmö vor der Arena verbreiten inzwischen tausende Fans bunte und fröhliche Stimmung. Und angesichts all der Partys rund um den Eurovision Song Contest werden für morgen noch sehr viel mehr Besucher erwartet.
Heftige Unwetter haben im Norden Italiens Überschwemmungen ausgelöst. Ein Mann kam ums Leben, zudem verursachte der Dauerregen Schäden in Millionenhöhe. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Norditalien erlebt zurzeit das regenreichste Frühjahr seit Jahrzehnten. Das schlechte Wetter soll die nächsten Tage noch anhalten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 18. Mai.
Ein Tief über Deutschland verlagert sich nach Großbritannien. An seinem Ausläufer kommt es zunächst noch zu kräftigen und gewittrigen Regenfällen. Dahinter morgen ruhigeres Wetter. Heute Nacht gibt es von Bayern und Sachsen bis in den Nordwesten teilweise kräftige Regenfälle. Dort sowie nordöstlich davon sind auch noch einzelne, teils unwetterartige Gewitter dabei. Morgen ziehen sich Wolken und Regen allmählich zur Ostsee zurück. Allerdings können sich besonders hier noch heftige Gewitter entwickeln. Sonst wird es oft freundlich mit Sonne und Wolken. Später sind im Südwesten wieder Schauer möglich. Bei Gewittern können schwere Sturmböen auftreten, sonst weht der Wind schwach bis mäßig. In der Nacht an der Oder 16, an den Alpen nur 2 Grad. Morgen Höchstwerte zwischen 13 Grad in Ostfriesland und 24 Grad in Vorpommern. Am Pfingstsonntag im Südwesten zeitweise Regen, sonst mal Sonne, mal Wolken und später vom Südosten bis in die Mitte zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Montag und Dienstag wird es allgemein wieder unbeständig mit etwas Sonne, vielen Wolken und Regen.
Um 21.45 Uhr sehen Sie Tom Buro mit diesen Tagesthemen. Patriotismus und Propaganda, die Rolle Russlands im Syrien-Konflikt und Oldschool, Hamburger Theaterprojekt über das Altern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.